Deutschlandfunk, Systemfragen.
Der Tahrirplatz in Kairo, der Gezi-Park in Istanbul oder der Maidan in Kiew. All das sind Orte, an denen es Massenproteste gab oder sogar Revolutionen. Unser Jahrhundert aktuell, das 21. Jahrhundert, ist bisher auch ein Jahrhundert der Massenproteste. Der arabische Frühling, der Euromaidan oder auch die Proteste in Sao Paulo, New York und Moskau, in Hongkong, in Südkorea oder in Chile. Und die meisten dieser Proteste endeten ähnlich.
In vielen der Fälle, die ich untersucht habe, nicht in allen, sagten die Leute, die ursprünglich die Proteste angeführt hatten, später, die Dinge haben sich nicht nur nicht gebessert, es ist schlimmer geworden. Und das ist neu in der Geschichte von Protestbewegungen.
Vincent Bevins ist das aus den USA. Er hat auf die Massenproteste geschaut, die es vor allem in den 2010er Jahren gab und auf die auch wir jetzt schauen wollen. In diesen Systemfragen mit mir, Katrin Kühn. Warum so ein Scheitern bei vielen der Proteste? Was ist da neu? Und mit dem Studio ist hier dafür jetzt auch Uli Hufen. Und Uli hat sich für uns für dieses Thema durch so einiges an Literatur gewühlt. Uli, wer ist das, Vincent Bevins? Wer ist das genau? Was hat er gemacht?
Vincent Bevins ist ein amerikanischer Journalist, US-amerikanischer. Er war lange Auslandskorrespondent für große Zeitungen, die Washington Post, die LA Times auch. Und hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das hoffentlich bald ins Deutsche übersetzt wird. Das Buch heißt If We Burn, The Mass Protest Decade and the Missing Revolution. Also auf Deutsch würde das dann ungefähr heißen, das Jahrzehnt der Massenproteste und die fehlende Revolution. Und Bevins sagt, so viele, so große Proteste wie in den 2010er Jahren gab es noch nie. Und er sagt, eine Revolution, die die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich grundsätzlich auf den Kopf gestellt hat, so wie zum Beispiel 1789 oder 1917, die war eigentlich nicht dabei.
Und warum hat er das so genannt, if we burn, wenn wir brennen?
Ja, das ist ein Slogan, der bei den Protesten in Hongkong 2019 verwendet wurde. Komplett heißt das eben eigentlich, if we burn, you burn with us. Also wenn wir brennen, brennt ihr mit uns. Und das kommt offenbar aus dem Film Hunger Games, die Tribute von Panem, führt aber auch zurück an den Beginn der Geschichte, die Vincent Bevins in seinem Buch erzählt.
Der arabische Frühling beginnt ja in Tunesien mit der Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi 2010. Ohne diese explosive Entwicklung in Tunesien ist es kaum vorstellbar, dass die Ereignisse danach in Ländern wie Ägypten, Bahrain, Syrien, Libyen, Jemen abgelaufen wären, wie sie abgelaufen sind.
Also das fängt für ihn alles mit dem arabischen Frühling 2010 an, als ein Auftakt in Tunesien. Und warum endet es dann 2020? Weil er spricht ja von Jahrzehnt.
Kurze Antwort, Covid. Die Lockdowns haben die Protestdekade beendet. Aber klar, die Lockdowns sind jetzt vorbei.
Und Vincent Bevins ist einer, der das untersucht hat, aber er ist wahrscheinlich nicht der Einzige.
Nee, also zunächst mal gibt es natürlich zu jedem einzelnen Fall eine riesige Literatur mittlerweile, zu jedem Land. Aber das Interessante ist, jetzt wird versucht, diese Proteste zusammenzudenken als eine Art Phänomen, bei dem sich Muster entdecken lassen. Der US-amerikanische Politologe Mark Beisinger von der Princeton-Universität meint zum Beispiel, dass wir es mit einer neuen Sorte Revolution zu tun haben. 1789 oder 1917 in Russland, das waren für ihn soziale Revolutionen. Auch die vielen antikolonialen Revolutionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das, was wir heute meist erleben, nennt Mark Beisinger Urban Civil Revolutions, urbane bürgerschaftliche Revolutionen. Beisinger kommt da zu einem ganz ähnlichen Schluss wie Vincent Bevins. Hier ein kleines Zitat.
Mit der Entwicklung weg von den sozialen Revolutionen hin zu urbanen, bürgerschaftlichen Revolutionen haben sich die Auswirkungen einer Revolution auf die Gesellschaft verändert. Sie sind prekärer und ungewisser geworden.
Mark Beisingers Buch heißt The Revolutionary City und er sieht da eine langfristige Entwicklung. Die hängt ganz ursächlich damit zusammen, dass eben immer mehr Menschen in großen Städten leben. Beisinger sagt, seit 1985 gehören fast 90% aller Revolutionen weltweit zu diesen Urban Civil Revolutions.
90%, also fast alle.
Ja, Bisinger beginnt seine Geschichte 1905 in Kiew, eine klassische soziale Revolution, und er endet mit zwei weiteren Revolutionen, wieder in Kiew, der Orangenen Revolution 2004 und dann dem Euromaidan 2014. Und das ist natürlich kein Zufall, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion bieten sehr viel Anschauungsmaterial, was solche Revolutionen angeht. Hier ist der ukrainische Soziologe Volodymyr Ischenko, der an der Freien Universität Berlin arbeitet.
In 1990
hatten wir die Revolution auf Granit. Die Studenten forderten die Unabhängigkeit der Ukraine. 2004 die Orangene Revolution gegen Viktor Janukowitsch und 2014 den Euromaidan gegen denselben Präsidenten. Und solche Revolutionen gab es nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Georgien und Armenien. Kirgisistan hatte innerhalb von 15 Jahren drei Revolutionen.
Volodymyr Ischenko und sein russischer Kollege Oleg Shuravlev, die haben für den postsowjetischen Raum darum einen eigenen Begriff geprägt. Sie sprechen von Maidan-Revolutionen, also im Plural. Und auch sie sagen, diese Revolutionen haben sehr viel gemein mit den anderen Protesten rund um die Welt, was die Ursachen angeht, die Form und eben auch den Ausgang.
Precisely because these revolutions.
Diese Revolutionen wiederholen sich so oft, weil sie die zugrunde liegende Krise nur reproduzieren und verschärfen.
Wobei man eins noch ergänzen sollte, es gab auch genug Massenproteste, die niedergeschlagen wurden. Mal sehr gewalttätig wie in Weißrussland 2020, auch in Kasachstan 2022 oder in Moskau 2011-12.
Und bevor wir jetzt genau über die Muster sprechen, die sich hier offenbar finden lassen in diesen Protesten, Revolutionen, schauen wir uns erst einmal einen konkreten Fall noch mal genauer an. Den hast du gerade schon genannt, Uli.
Ja, Moskau im Winter 2011-12. Riesige Proteste gegen Wladimir Putin, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Ich war damals in Moskau und habe jetzt mal versucht, die Ereignisse in Kürze zusammenzufassen.
Also hören wir jetzt Uli Hufen, den Moskau-Reporter.
Putin hätte ehrlich gewinnen können. Allerdings war das, was wir heute erlebt haben, keine Wahl. Sie haben noch nicht einmal die Stimmen ehrlich gezählt.
Moskau, 4. März 2012. Der Antikorruptionsaktivist Alexei Nawalny kommentiert den Sieg von Wladimir Putin bei den Präsidentschaftswahlen. Im Hauptquartier von Nawalnys Wahlbeobachtungsorganisation Rosviborye gehen an diesem Abend die führenden Köpfe der Anti-Putin-Proteste des vergangenen Winters ein und aus. Politiker, Künstler, Journalisten, Prominente. Jeder hat sein Handy griffbereit, alle sind permanent online. Genau 3 Monate sind vergangen, seit Alexei Nawalny seine Anhänger zu einer Demo aufgerufen hatte. Per Twitter und in seinem Blog. Bei den Parlamentswahlen am Vortag hatte Putins Partei gewonnen, mit Hilfe krasser Wahlfälschungen. Die Wut darüber schlug sich in über 2000 Antworten auf Nawalnys Demoaufruf nieder.
Nieder mit der Partei der Gauner und Diebe.
Mein Sohn kommt mit, soll ruhig von klein auf lernen, für seine Rechte zu kämpfen.
Wir bringen die Galeere zum Schaukeln.
So begannen die größten Antiregierungsproteste in Moskau seit 1993. Ohne Vorbereitung, ohne Plan und ohne klare Führung. Auch Alexei Nawalny war damals nur einer von vielen Köpfen der politisch zersplitterten Opposition. Völlig überraschend folgen Tausende seinem Aufruf. Die Euphorie ist mit Händen zu greifen.
Nach diesen Wahlen haben die Kreml-Gauner keine Grundlage mehr zu sagen, wir sind die Macht. Wir brauchen diese Macht nicht. Wir wollen einen anderen Präsidenten. Keinen Dieb und Gauner.
Der tiefere Grund für die Proteste sind allerdings nicht die Wahlfälschungen. Der oppositionelle Blogger Anton Nosik erklärte es damals so.
Es gab einen einfachen Vertrag zwischen Staat und Volk. Die Leute können arbeiten und Geld verdienen und ins Ausland reisen und sich ihren Wohnort frei aussuchen. Ökonomische Freiheit, Redefreiheit, Lektürefreiheit, dazu das Internet. Im Gegenzug halten sie sich aus der Politik raus.
Doch als Wladimir Putin im Herbst 2011 mitteilte, erneut als Präsident kandidieren zu wollen, kündigten viele Bürger diesen Vertrag.
Man konfrontierte uns mit einem Fakt. Am 4. März wählen wir Putin. Und das hat die Geduld und Leidensfähigkeit der Leute dann doch etwas überstrapaziert.
Am Tag nach den ersten Protesten reagiert der Staat ohne Not drastisch. Mehrere Demonstranten werden zu 15 Tagen Arrest verurteilt, auch Alexei Nawalny. Das Ergebnis? Am 10. Dezember demonstrieren 10-mal mehr Menschen gegen Putin. Am 24. Dezember sind es weit über 100.000. Auch Alexei Nawalny ist jetzt aus dem Arrest zurück.
Wir werden demonstrieren, bis man uns zurückgibt, was uns gehört. Das nächste Mal bringen wir 1 Million Leute auf die Straßen Moskaus. Ja oder nein?
Korruption ist schlecht, Putin muss weg, wir kommen wieder. Mehr sagt Nawalny im Grunde nicht. Auch er weiß, außer dem Hass auf Putin verbindet die Demonstranten wenig. Und dann, nach 2 Stunden bester Laune und winterlichem Sonnenschein, gehen alle nach Hause. Die Revolution macht Pause, jetzt sind erstmal Ferien. Als Russland Mitte Januar aus dem Neujahrsschlaf erwacht, hat Putin der Opposition das Heft des Handelns entrissen. Und es zeigt sich schnell, gegen die organisierte Macht des Staates ist das Moskauer Oppositionsbündnis chancenlos. Ende Februar gehen noch einmal einige 10.000 auf die Straße, eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen. Hand in Hand stehen Putins Gegner rund um die Moskauer Innenstadt am Gartenring. Die Chance, die vielleicht am 10. Dezember für einen kurzen Moment bestand, ist vertan. Eine Woche später ist Wladimir Putin wieder Präsident und die Proteste kehren dahin zurück, wo sie herkamen. Ins Internet, auf Facebook und Twitter.
Kaputt. Die bürgerliche Revolution ist gescheitert.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Zur Hölle mit euren Demonstrationen. Morgen lese ich Gogol.
Das war 2012 und in diesem Februar 2024 ist Alexei Nawalny in einem Straflager in Sibirien gestorben.
Ja, und viele andere führende Oppositionelle von 2011-12 leben mittlerweile im Ausland. Einige allerdings gehören heute auch zu den rabiatesten Propagandisten von Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Deutschlandfunk, Systemfragen und wir reden heute über Massenproteste im 21. Jahrhundert, was für Gründe es gibt, wenn sie scheitern und was ja schon mal klar ist, das sind alles unterschiedliche Gesellschaften mit jeweils spezifischer Geschichte. Ne? Und trotzdem sagen die Leute, die das analysieren, die Proteste haben ähnliche Ursachen. Uli, welche sind das, diese Ursachen?
Ja, es gibt Muster, Gemeinsamkeiten, auch wenn die notwendigerweise natürlich etwas Abstraktes haben. Vincent Bevins sagt es so.
Ich teile die Analyse, dass wir eine generelle Krise der Repräsentation haben, weltweit. Das funktioniert in der Ukraine anders als in Brasilien oder Frankreich oder China. Aber es ist empirisch nachweisbar, dass die Eliten ihre Bürger nicht so repräsentieren, wie sie sollten und wie sie vorgeben. Auch in den fortgeschrittenen Demokratien dieser Welt.
Solche Begriffe, die gibt es ja auch hier in den Diskussionen. Ne? Krise der Repräsentation oder sogar Krise der Demokratie, jetzt vor allem mit Blick auf Populisten, Rechtsextremisten.
Ja, genau. Und die interessante Frage ist eben, woher kommt eigentlich der Populismus? Und eine Antwort auf die Frage lautet, demokratische Defizite, Krise der Repräsentation. Nur ist das eben in anderen Ländern ein viel extremeres Problem und hat darum auch viel extremere Folgen.
In the countries like Ukraine,
in Ländern wie der Ukraine, wo die liberalen demokratischen Institutionen eher schwach sind, hat die Reaktion auf dieselbe Repräsentationskrise revolutionäre Formen angenommen. Das Volk konnte den Sturz der Regierung verlangen und die Regierung war nicht in der Lage, das zu verhindern.
Der ukrainische Soziologe Volodymyr Ischenko war das nochmal. Ischenko sagt übrigens auch, autoritäre Herrschaftssysteme, wie das von Putin zum Beispiel, sind auch eine Antwort auf eine Krise der Repräsentation. Diktatoren wie Putin oder Aliyev in Aserbaidschan oder Lukaschenko in Belarus behaupten ja gerne, sie würden für eine Art gesellschaftlichen Ausgleich sorgen, also zwischen dem Volk einerseits und den sogenannten Oligarchen, der superreichen Oberschicht, die in den Augen des Volkes eben keine Legitimität hat.
Ja, das ist ja schon eine ziemlich große Brücke Moskau und Kiew und dann Hongkong oder Kairo auf der anderen Seite? Welche Parallelen sieht Volodymyr Schenko da genau und die anderen?
Ja, das Wichtigste ist wie so oft das, was selbstverständlich wirkt, aber eben nicht selbstverständlich ist und gravierende Folgen hat. Alle diese Proteste finden mitten in großen Metropolen, in den Hauptstädten statt. Hier leben inzwischen die meisten Menschen, hier ist alle Macht konzentriert. Auch natürlich die Repressionsinstrumente des Staates, Polizei, die Waffen. Und das versuchen die Proteste auszugleichen durch a. sehr viele Menschen und b. den Anschein moralischer Überlegenheit. Das heißt, keine Gewalt, kein bewaffneter Aufstand, kein Generalstreik und was es früher sonst noch so häufig gab bei eben Revolutionen, auch keine Bauernrevolte.
Und was hat das für Folgen, wenn das jetzt so läuft?
Ich finde sehr paradoxe Folgen, wenn man genau hinschaut. Es geht oft gegen die gerade aktuelle Regierung, aber fast nie gegen die gesellschaftlichen Strukturen, die die Regierung hervorgebracht haben. Es geht selten um klassische revolutionäre Themen wie Hunger oder Armut oder rabiate Klassenunterschiede. Im Mittelpunkt stehen meistens Machtmissbrauch und Korruption. Die Demonstranten wissen oft, wogegen sie sind, aber es fehlt sehr häufig an einer durchdachten, ausformulierten politischen Vision für den Tag danach, für den Fall, dass man sozusagen Erfolg hat, dass die Regierung gestürzt wird. Und das wird ausgenutzt. Hier ist nochmal Vincent Bevins.
Was wirklich zählte, war, wer bereit war, in das entstandene Vakuum zu treten, wer bereit war, die Chancen zu nutzen. Die Leute, die das taten, sagten fast immer, sie würden die Interessen und Forderungen der ursprünglichen Demonstranten vertreten, taten aber, was sie wollten. Und die ursprünglichen Demonstranten mussten oft mit Entsetzen ansehen, wie jemand anderes für sie entschied.
Andere Leute, die kamen dann, um in dieses Vakuum zu springen, also sprich, da fehlten konkrete Ziele und das machte die Tür auch für andere.
Ja, wenn man sich Ägypten zum Beispiel anschaut, erst große Euphorie, es gelingt, den Diktator Mubarak zu stürzen. Dann kommen Wahlen und auf einmal gewinnen die Muslimbrüder und kurz darauf Militärputsch. Seitdem regiert in Ägypten der General al-Sisi. Hm. Oder Brasilien, da sind ursprünglich linke Massenproteste, aus denen wird auf wirklich erstaunliche Art in relativ schneller Zeit eine rechte Kampagne gegen die progressive Präsidentin Dilma Rousseff. Grundsätzlich, sagt Mark Beisinger, der Politologe aus Princeton, bleibt der Staat bei solchen Urban Civil Revolutions in seinen Strukturen meist sehr stabil. Die wirtschaftliche Ungleichheit steigt eher noch. Und diese neuen Revolutionen produzieren keineswegs mehr Demokratie, obwohl darüber dauernd geredet wird, auch in den Medien.
Was dann? Was stattdessen?
Ja, also die Massenproteste sind häufig in Gewalt geendet. Es gab ausländische Interventionen, es gab und gibt Bürgerkrieg und Krieg in Syrien, in Libyen, auch die Ukraine muss man da leider nennen. Wobei man eins an der Stelle natürlich nochmal dazu sagen muss, das sind welthistorische Ereignisse, die sind natürlich sehr umstritten und komplex. Wie genau der Euromaidan mit dem Krieg heute zusammenhängt, darüber gibt es natürlich viele Meinungen.
Und gibt es da zumindest Antwortansätze, warum das jetzt alles ja so läuft, wie es abläuft? Also du hast ja gesagt, es gibt Muster.
Ja, jeder Fall ist komplex, man kann das nur wiederholen, aber ich denke, man kann schon sagen, dass es damit zu tun hat, wer da demonstriert und wie die Demonstrationen zustande kommen. Darin ist tatsächlich vieles sehr anders als vor 100 Jahren. Entscheidende Stichworte lauteten ja immer wieder das Internet, Twitter, Facebook. Das kam den Demonstranten und auch den Journalisten, die darüber berichtet haben, im ersten Moment sehr cool und modern vor, aber das Netzwerkartige, die ganzen flachen Hierarchien, die da bewundert wurden, die hatten eben auch Nachteile. Vincent Bevins zieht da einen sehr interessanten Vergleich.
In den 50er und 60er Jahren plante die schwarze amerikanische Bürgerrechtsbewegung ihre berühmten Massenaktionen sehr lange im Voraus. Es konnte ein oder zwei Jahre dauern, die Leute zu finden und zu organisieren, sie zu koordinieren und auszubilden, die Öffentlichkeit zu informieren, die Polizei. Das war eine Menge Arbeit, aber in dieser Zeit lernten die Leute sich kennen. Sie entwickelten kohärente, gemeinsame Überzeugungen. Sie lernten, wie man kollektiv handelt. Sie wurden zu einer echten Organisation. Heute, im Zeitalter der sozialen Medien, können sie dafür sorgen, dass jeder um 11 Uhr einen Post im Netz sieht, sich darüber aufregt und um 14 Uhr auf der Straße ist.
Sprich, Vincent Bevins sagt hier, schnell organisiert, mobilisiert ist nicht gleich gut mobilisiert. Wobei das mit dem Schnelljahr nicht nur schlecht ist, oder?
Ja, die Geschwindigkeit, die produziert natürlich auch die anfängliche Euphorie. Davon berichten viele der Teilnehmer von den Protesten. Und das haben wir als Beobachter ja auch so oft festgestellt. Aber irgendwann, wenn plötzlich 100.000 Leute auf der Straße sind oder 1 Million, dann zeigt sich eben, die kennen sich eigentlich kaum und haben oft wenig gemeinsam. Hier ist nochmal Vincent Bevins.
Perhaps the mystery is not why this didn't work. But why we thought that it would.
Vielleicht ist das Rätsel gar nicht, warum es nicht funktioniert hat, sondern warum glaubten wir, dass es funktionieren würde? Warum haben wir geglaubt, wir könnten die gesammelten Erfahrungen früherer Revolutionen und Umwälzungen seit den alten Griechen über Bord werfen? Warum dachten wir, dass uns das Internet von der Mühe befreit, Organisationen aufzubauen und tatsächlich gegen echte Feinde zu kämpfen, die wollen, dass wir verlieren? Und ja, ich frage mich auch, warum war ich so sicher, dass die Dinge schon mehr oder weniger gut laufen würden, wenn man nur genug Leute aus dem richtigen Grund auf die Straße bringt?
That if you just got enough people into the streets for the right reason, that things should go more or less well.
Vincent Bevins, das hört man ja sehr gut hier, ist natürlich nicht unparteiisch. Er hat viele dieser Proteste mit großer Sympathie betrachtet.
Und am Ende klingt er auch irgendwie ziemlich frustriert, ne? Wenn wir das jetzt mal bündeln, was sind denn die Learnings? Was würdest du sagen nach deiner Recherche? Was braucht es denn für erfolgreiche Proteste, für erfolgreiche Revolutionen?
Wenn wir Mark Beisinger folgen, dem Politologen aus Princeton, dann ist es einfach so, diese Urban Civil Revolutions, die sind das Ergebnis langfristiger historischer Veränderungen, vor allem der Urbanisierung des Lebens auf der ganzen Welt. Daran lässt sich nicht so viel ändern. Trotzdem haben politische Aktivisten natürlich auf der ganzen Welt gesehen, straffe Organisationen mit klarer politischer Vision sind sehr wichtig. Die Muslimbrüder in Ägypten oder die extreme Rechte in der Ukraine sind gute Beispiele dafür. Die wussten, was sie wollten und sie waren schon lange sehr gut organisiert.
Die machen das quasi besser.
Naja, besser, je nachdem, ob man die Ergebnisse sozusagen gut findet, die die angestrebt haben. Aber die waren sehr organisiert und die haben sehr viel von ihren Zielen und Interessen durchsetzen können. Alexei Nawalny zum Beispiel hat das auch verstanden, wie wichtig eine gute Organisation ist und hat nach 2012 in Russland begonnen, eine landesweite Organisation auf die Beine zu stellen.
Und Wladimir Putin hat diese Gefahr erkannt und dann Nawalny und seine Organisation vernichtet.
Ja, absolut gnadenlos und methodisch auch, muss man sagen.
Also alles gescheitert und alles umsonst dann.
Naja, nein, würde ich sagen. Es ist natürlich gut, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, um ihr Leben und ihre Gesellschaften zu verbessern und zu verändern. Sie sind oft gescheitert, das kann man heute sagen und sehen. Aber wenn sie es gar nicht versucht hätten, das wäre ja viel schlimmer. Aus Fehlern kann man immerhin lernen, Gleichgültigkeit allerdings ist tödlich.
Das sagt Uli Hufen jetzt hier zum Ende dieser Systemfragen heute als dein kleines Fazit nach der ganzen Recherche mit so einigen Gesprächen, Interviews und auch gelesenen Büchern. Ich habe jetzt während unseres Gesprächs an die Proteste gegen Rechtsextremismus hier in Deutschland gedacht, Anfang des Jahres, wie die angefangen haben, wie die dann verlaufen sind und ja, was daraus noch wird. Ich bin Katrin Kühn. Und Uli Hufen neben mir, wir sagen jetzt danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich sehr, wenn euch, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann natürlich sehr gerne weiterempfehlen. Und zu hören gibt es die Systemfragen jederzeit in unserer Deutschlandfunk-App.